Guten Morgen miteinander. Ihr seht es da vorne, das Thema dieser Predigt ist Gemeinde ist Familie. Die Lieder waren zum Teil auch schon sehr weihnachtlich, aber so die Weihnachtspredigt, die werdet ihr dann am Mittwoch hören. Und ich habe gedacht, für heute möchte ich das Thema wählen. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und ja, ich wünsche uns allen, dass wir Gottes Reden zu uns heute Morgen durch sein Wort dürfen erleben. Gemeinde ist Familie. Was kommt dir in Sinn, wenn du das liest? Erlebst du Gemeinde als Familie? Und bevor ich euch erzähle, warum dass mir die Definition von der Gemeinde sehr wichtig ist, würde ich gerne von ein paar von euch hören, was ihr darüber denkt. Es wäre toll, wenn einfach ein, zwei von euch kurz könnten sagen, was denkst du da dazu? Gibt es etwas, wo du sagst, so erlebe ich Gemeinde als Familie? Ist die Gemeinde für dich Familie? Vielleicht einfach ein, zwei Statements dazu.
Also, Gemeinde ist für mich dann Familie, wenn jeder gleich behandelt wird.
Mhm. Ja, danke. Jeder gleich behandelt, ja.
Das Miteinander, nicht das
Gegeneinander. Mhm. Sehr wichtig, auch miteinander, nicht gegeneinander.
Einander helfen.
Einander helfen, ja, danke.
Anteil nehmen und Anteil
geben. Mhm. Anteil nehmen, Anteil geben, merci.
Authentisch erleben.
Authentisch sein, ja.
Wertschätzung.
Wertschätzung. Mhm. Vielen Dank für die Gedanken dazu. Ja, die Definition von der Gemeinde als Familie, das ist nicht einfach eine Erfindung von mir, sondern wir finden die Definition in der Bibel, nämlich im Epheserbrief. Und dort steht in Kapitel 2, Vers 19, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und ja, mir ist die Definition besonders wichtig und ich möchte heute näher darauf eingehen, dass wir zu Gottes Haus gehören, zu Gottes Familie. Und da gehört vieles, eigentlich alles, was gesagt worden ist vorher von euch, gehört in die Definition inne und auch noch einiges mehr. Es ist eine mega wertvolle Definition von der Gemeinde, eine wertschätzende Definition von der Gemeinde. In gewisser Hinsicht vielleicht auch eine herausfordernde Definition, aber dazu dann im zweiten Teil noch mehr. Ja, wir gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jeder Christ gehört zu Gottes Familie. Gott nennt uns nämlich seine Kinder und wir sind es wirklich. Wir sind Kind Gottes, wenn wir Jesus glauben und somit Glaubensgeschwister. Früher hat man sich auch innerhalb der Gemeinde oft mit Brüder oder Schwester angesprochen. Und so ist das ja alltäglich zum Ausdruck gekommen, dass wir Glaubensgeschwister sind. Vielleicht würde es uns heute ein bisschen fremd vorkommen, komisch vorkommen, wenn wir einander Brüder und Schwestern würden sagen, wir sind uns das nicht mehr gewohnt. Aber es ist mega wichtig, dass auch wir uns heute in dieser Haltung begegnen, in der Gemeinde. Als Brüder, als Schwestern im Glauben. Dreh dich doch einfach mal kurz nach links und rechts und frag dich, begegne ich dieser Person neben mir als Glaubensbruder oder als Glaubensschwester? Was bedeutet es für dich, die Person neben dir als Glaubensbruder oder Glaubensschwester zu betrachten und ihr auch so zu begegnen? Ja, als Glaubensgeschwister, die dürfen wir Mitglied sein von der Gemeinde und auch von der weltweiten Familie Gottes, der weltweiten Gemeinde. Die Familie ist so unübersichtlich groß, dass es viele kleinere Gruppen gibt, Ortsgemeinden, wo wir uns treffen, so wie auch die FEG Sumiswald. Die Ortsgemeinde ist ein Teil der grossen, universalen Gemeinde, wo alle Christen auf dieser ganzen Welt umfasst. Und so dürfen wir auch eine Verbundenheit haben mit Christen, die ganz weit weg von uns leben. Ich bin mal für 3 Wochen auf Bolivien und bin dort einfach so Wort als Hermano Severin, als Bruder Severin willkommen geheissen worden. Und habe gemerkt, ich kenne sie überhaupt nicht. Die Kultur ist mega verschieden, aber etwas vereint uns. Wir glauben beide an Jesus. Und das ist so etwas Schönes, wenn wir das lokal in der Ortsgemeinde, aber auch auf der ganzen Welt dürfen erfahren, Vielleicht, wenn du in der Ferien bist irgendwo und am Sonntag dort in eine Gemeinde gehst, in den Gottesdienst, darfst du merken, du kennst die Leute überhaupt nicht. Aber merkst, etwas verbindet. Der Glaube an Jesus. Das ist etwas, was mich begeistert an dieser Definition von Gemeinde als Familie. Wir alle dürfen hier dazugehören durch Jesus. Was ist die Funktion von einer guten Familie? In meiner Familie, dort darf ich zuhause sein. Dort darf ich zuallererst einfach mal sein. Es zählt nicht in erster Linie meine Leistung. Es geht nicht darum, dass ich mit irgendetwas glänzen muss, mich besser darstellen, als ich eigentlich bin. Nein, ich bin dort zuhause. Ich gehöre dazu, weil ich in die Familie hineingeboren worden bin und nicht, wie ich etwas geleistet habe, zum Teil sein von dieser Familie. In meiner Familie bin ich aber auch nicht einfach nur Konsument, sondern ich bringe mich auch aktiv mit meinen Gaben ein. Mal werde ich von anderen getragen und manchmal darf ich andere tragen und ihnen helfen, wenn sie in Not sind. Und so ist es eben auch mit Gottes Sicht von der Gemeinde. Gemeinde ist Familie und ja, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir zu ihm umgekehrt sind, dann werden wir ja geistlich gesprochen zu neuem Leben geboren. Also wir werden in die Familie Gottes hineingeboren. Und wie der menschlichen Familie, ich habe nichts zu tun, dass ich in die Familie meiner Eltern geboren worden bin. Und so ist es auch mit der geistlichen Familie. Es geht nicht um unsere Leistung. Es geht einfach darum, dass wir Jesus Christus als unseren Herr annehmen. Das macht uns einen Teil der Gemeinde. Wir bekommen ein geistliches Zuhause in der Gemeinde. Jeder, so unterschiedlich wir auch sind, der Jesus glaubt, wird ein Teil der Gemeinde. Und ich hoffe sehr, dass auch ihr die Gemeinde dürft als Familie erleben. Ihr habt es in der Vergangenheit so dürfen erleben und darf auch heute die Gemeinde als meine Familie erleben. Und da bin ich Gott mega dankbar dafür. Als Teenie und junger Erwachsener bin ich in der FWG Thayingen sehr positiv geprägt worden. Und bin mega dankbar für die Zeit. Ich habe es geliebt, mit meinen Glaubensgeschwistern die Zeit zu verbringen. Ich habe erlebt, dass ich angenommen worden bin. Ich habe dazugehört, habe mich mit meinen Gaben dafür einbringen, bin darin auch ermutigt worden, Schritte zu wagen. Und auch in schwierigen Zeiten bin ich durchgetragen worden, bin ich unterstützt worden, bin ich einfach links liegen gelassen worden, als ich mich daneben benommen habe. So ist mir nachgegangen, hat mir wieder auf die Beine geholfen. Das ist für mich Gemeindefamilie. Und ganz besonders habe ich es auch geliebt, als Gemeindefamilie miteinander zu beten. Hier wie auch heute, hier zu Sumiswald. Ich habe die FWG Thayingen mega lieb bekommen. Und ich habe erst, als ich sie verloren habe, die Gemeinde gemerkt, wie fest ich sie auch lieb bekommen habe. Weil, wo Jael und ich im 2020 auf den Beatenberg gezogen sind, sind die 3 Stunden Distanz einfach zu weit gewesen, um noch voll dranbleiben, zu Thayingen. Ich habe meine Dienste müssen aufgeben. Viele Freundschaften, ja, sie sind bei weitem nicht mehr so eng wie damals. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir die Gemeinde am Herz gelegen ist. Und Gott sei Dank haben wir dann in der Kishona Interlaken dürfen, eine neue Gemeindefamilie finden und wiederum 3 Jahre später dann hier zu Sumiswald. Und das tönt alles sehr positiv, sehr schön, sehr gut. Und die Gemeinde ist auch sehr gut. Es ist etwas mega Wertvolles, was Jesus geschaffen hat. Jesus ist der, der die Gemeinde erhaltet und wo sie auch erschaffen hat. Und doch passt die Definition von der Gemeinde als Familie auch in einer anderen, vielleicht ein bisschen weniger erfreulicheren Hinsicht. Weil sowohl in der Familie als auch in der Gemeinde gehören auch Konflikte dazu. In der Familie wie auch in der Gemeinde gibt es Streit. Es gibt Familienmitglieder, mit denen verstehen wir uns fast wortlos. Und solche, mit denen kommen wir gar nicht klar. Die ticken einfach völlig anders. Es klappt irgendwie nicht. Und es passiert uns, dass wir unsere Familienmitglieder verletzen oder dass wir von unseren Familienmitgliedern verletzt werden. Sowohl in unserer Herkunftsfamilie als auch in der Gemeindefamilie. Ich glaube, wir alle kennen das aus unseren Beziehungen zu Eltern, Geschwistern oder auch den eigenen Kindern. Und ich bin mir sicher, wir kennen es auch aus den Beziehungen hier in der Gemeinde. Es ist nicht immer einfach Friede, Freude. Manchmal gibt es Konflikt, gibt es Streit, gibt es Missverständnis. Manchmal verletzen wir andere, manchmal werden wir verletzt. Und ich habe mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, dass ich mich eben in der Gemeinde als Teenie sehr stark daneben benommen habe. Ich musste um Vergebung bitten. Mehrfach. Oder ich habe gewisse Entscheidungen von der Leitung nicht verstanden und so ein bisschen rebelliert und gefunden, das kann es doch nicht sein, gemeint man doch anders sein. Und ich war dann froh, dass der Pastor sich Zeit genommen hat, mir das zu erklären, warum sie jetzt so entschieden haben und ich das dann ein bisschen besser nachvollziehen konnte. Aber ja, es hat Streit gegeben, der von mir verursacht worden ist, Streit, der von anderen mehr verursacht worden sind. Irgendwo braucht es immer beide. Und man hat wieder zusammenhocken und einen Weg finden, wie man da weiterfahren kann. Ja, Missverständnis, gegenseitige Beschuldigungen habe ich erlebt. Ich bin überzeugt, das habt auch ihr schon erlebt. Auch in der Gemeinde. Und ich glaube, irgendwie gehört es einfach zu einer Familie dazu. Es lässt sich nicht immer verhindern, dass man einander treibt, dass man uns missversteht, dass man einander verletzt. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass das auch Gott nicht überrascht. Weil er kennt uns so gut wie kein anderer. In der Familie oder in der Gemeinde, ja, ohne Missverständnis, ohne Streit, ohne Verletzungen, ich glaube, das gibt es nicht. Mir ist keine bekannt. Und wir können probieren, dass man das möglichst vermeidet oder nicht ausarten lässt. Und das sollen wir auch. Aber ich glaube, komplett verhindern können wir es nicht. Aber was wir können, ist richtig damit umgehen. Wenn es zu einem Streit, zu einem Missverständnis, zu einer Verletzung kommt. Gott hat gewusst, auch in Gemeinden wird es zu Verletzungen kommen. Und darum hat er uns in der Bibel auch Anweisungen gegeben, wie wir damit umgehen sollen. Wenn es eben zu Verletzungen kommt. Und ja, weil Gott Gemeinde liebt, möchte er, dass auch wir alle von Herzen sagen können, ja, ich liebe Gemeinde. Auch trotz diesen Sachen, die nicht rund laufen. Trotzdem, wo ich auch heute vielleicht noch finde, sollte eigentlich anders laufen, bin ich nicht einverstanden. Er will, dass ich Gemeinde trotzdem liebe. Durch Vertrauen, dass er es in der Hand hat. Jesus hat sogar die krasse Aussage gesagt, alle um uns herum sollen an unserer Liebe untereinander erkennen, dass wir Christen sind, dass Jesus unser Herr ist. Wenn jemand da reinkommt, soll er sehen an unserem Miteinander, dass wir Christen sind. Natürlich, wir verkünden es auch mit unseren Worten, aber bereits an unserem Miteinander soll sichtbar werden, dass Jesus unser Herr ist. Wie kann uns denn das gelingen? Trotz Unterschiedlichkeit, trotz Konflikt, was es manchmal gibt. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein paar Verse aus dem Römerbrief genauer anschauen. Ihr dürft gerne mitlesen, ich werde es auch einblenden. Römer 12, 17 bis 21. Römer 12, 17 bis 21 steht, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Leben gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Die Formulierung «Lebt mit allen Menschen in Frieden» zeigt, die Verse da lassen sich auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen anwenden. Sowohl auf Beziehungen außerhalb als auch innerhalb der Gemeinde. Wenn andere Menschen an uns schuldig werden, kann es schon mal passieren, dass wir Rachegedanken haben oder dass wir es einem anderen heimzahlen wollen. Und das Verlangen gibt es nicht nur, wenn ein Nicht-Christ an mir schuldig wird, sondern auch, wenn ein anderer Christ an mir schuldig wird. Dann finde ich, das kann es doch nicht sein. Merke ich, wird sauer, will es ihm vielleicht irgendwie heimzahlen. Ja, in beiden Fällen ist Gottes Auftrag an uns klar. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Ist unmissverständlich. Wenn jemand an dir schuldig wird, dann gibt er das kein Recht, so schlimm das auch sein mag, dich an ihm zu rächen. Es gibt dir kein Recht, ihm ebenfalls Böses zu tun. Weil wer Böses mit Bösem vergeltet, macht das Unrecht ja nur noch grösser. Was sollen wir stattdessen tun? Wir sollen, soweit es möglich ist, wenn es möglich ist, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen in Frieden leben. Statt das Böse mit Bösem vergelten, sollen wir aktiv den Frieden und Versöhnung suchen. Paulus formuliert das da so, dass klar wird, der angestrebte Frieden wird uns aber leider nicht immer gelingen. Es leuchtet ein, weil für Frieden, für Versöhnung müssen alle Beteiligten auch wirklich dazu bereit sein. Und wir können die Bereitschaft im anderen nicht erzwingen. Aber wo wir etwas verändern können, ist bei uns selber. Unsere Bereitschaft zum Frieden und Versöhnung suchen. Und wenn jeder dort bei sich ansetzt, dann wird es auch mehr möglich sein, wirklich zu einem Frieden und zu einer Versöhnung zu kommen. Der Fokus liegt nicht darauf, dass es nicht immer geht, sondern wie es da heisst, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es geht darum, dass wir aktiv den Frieden suchen. Den Frieden mit allen Menschen. Wie viel mehr sollen wir also erst recht mit anderen Christen, wo ja unsere Brüder und Schwestern im Glauben sind, in Frieden leben? Mit unseren Geschwistern, in der Gemeindefamilie. Gott fordert uns auf, aktiv die Lösung vom Konflikt anzustreben. Also alles zu unternehmen, was mir möglich ist, um einen Konflikt zu lösen und um wieder Frieden zu schaffen. Und das unabhängig davon, ob du derjenige bist, der einem anderen schuldig geworden ist, oder ob du verletzt bist, weil jemand an dir schuldig geworden ist. So oder so fordert uns der Vers auf, mach den ersten Schritt. Such aktiv den Frieden. Such das versöhnende Gespräch. Weiter heisst es, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Weil Gott allein ist der gerechte Richter. Drum sollen wir Gott die Rache überlassen und uns nicht selber rächen. Unrecht rächen ist Gottes Sache. Sehr falsch, wenn wir das machen. Und stattdessen dürfen wir die Rache Gott überlassen. Er ist der gerechte Richter und jeder einzelne Mensch wird sich einig vor ihm müssen verantworten. Er ist der Richter und nicht du und ich. Ja, die Rache Gott zu überlassen, das bedeutet einerseits, dass ich nicht selber Rache nehme, andererseits bedeutet es aber auch, dass ich die Rachegedanken nicht stetig in meinem Herz mit mir herumträge. Ja, auch unser Verlangen nach Rache oder dass wir es dem anderen heimzahlen wollen, das sollen wir bei Gott abladen. Wir sollen es ans Kreuz geben. Ans Kreuz damit. Wir sollen es nicht mit uns herumträgen. Vielleicht bist du vor Jahren verletzt worden. Und da ist immer noch das mit dir rum, dass durch den anderen das irgendwie mal merken oder zu spüren bekommen. Du merkst, die Beziehung zum anderen, die ist belastet. Bring das ans Kreuz. Bring es zu Jesus. Gib die Rachegedanken Gott ab. Den ganzen Frust kannst du bei Gott ablassen. Kannst ihm ehrlich sagen, was dich verletzt, was dich wütend macht. Er versteht dich. Und ja, die nächste Aussage ist noch mal herausfordernder. Wir sollen unseren Feinden sogar Gutes tun. Echt jetzt? Meint das Gott ernst? Meinem Feind soll ich nicht nur den Rache Gott überlassen, sondern ihm auch noch Gutes tun. Und ja, Gott meint es wirklich so. Weil wenn wir eine Notsituation von jemandem, der uns Schlechtes da hat, ausnutzen, dann wäre das ja ein Weg, wie wir uns würden, an dieser Person rächen. Und genau das sollen wir eben nicht tun. Nehmen wir einfach mal an, jemand hier in der Gemeinde hat dich verletzt. Vielleicht hat dich die Person beleidigt oder hinter deinem Rücken schlecht über dich geredet. Und du hast das mitbekommen. Und auf dem Heimweg vom Gottesdienst siehst du, dass genau die Person mit dem Auto liegen geblieben ist. Vielleicht ist gerade noch so Wetter wie heute Morgen, wo ihr da hingekommen seid. Ja, du siehst, die Person ist da liegen geblieben und muss jetzt in der Kälte irgendwie abwarten. Wie reagierst du jetzt? Tust du so, als hättest du das einfach nicht gesehen und fährst weiter? Oder denkst du vielleicht sogar einfach automatisch, ohne dass du vielleicht willst, hat ja gerade die richtige Person getroffen. Ja, schlecht über mich geredet und jetzt liegen geblieben. Richtig so. Freust du dich vielleicht, dass es gerade die getroffen hat? Oder haltest du an und bietest der Person, die dich erst gerade vorher verletzt hat, deine Hilfe an? Ich muss ehrlich sagen, mich fordert das Beispiel, mich fordert der Vers raus. Es ist einfach ein kleines und, ah ja, mache ich. Es ist ein kleines und ich sage, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und das dürfen wir auch. Wir müssen es nicht einfach selber können, aber wir sollen darauf reagieren, im Gespräch mit Gott. Ihn um Hilfe bitten. Es ist nicht einfach, das umzusetzen. Aber es ist das, was Gott uns dazu auffordert. Sogar unseren Feinden sollen wir gut tun. Ihre Notsituation nicht ausnutzen. Wenn wir das machen, dann besiegen wir Böses mit Gutem. Und genau darum geht es dann im letzten Vers von diesem Abschnitt. Der Vers ist sicher vielen von euch bekannt. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Der Satz fasst das bisherige sehr gut zusammen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, indem du Böses nicht mit Bösem vergeltest, indem du dich nicht selber rächst und indem du eine Notsituation von deinem Feind nicht ausnutzt. Sondern besieg Böses mit Gutem, indem du, soweit es an dir liegt, mit allen Menschen in Frieden lebst, indem du die Rache dem Zorn Gottes überlässt und indem du sogar deinem Feind Gutes tust. Ja, ist alles sehr herausfordernd. Wie kann uns das gelingen? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die wunderbar zu diesen Aufforderungen in diesen Versen passt. Es hat nämlich mal einen König gegeben. Der ist im Alter von nur 12 schon gekrönt worden. Und weil er noch sehr, sehr jung war, hat vorerst seine Mutter regiert. Und das ist aber nicht ohne Problem verlaufen, weil verschiedene Adelsgeschlechter haben sich geweigert, die Regentschaft vom König seiner Mutter zu akzeptieren. Und es ist dann ein paar Jahre so gegangen, mit dem Tumult, mit der Auflehnung gegen die Herrschaft. Und mit 21 hat dann der König selber die Herrschaft übernommen. Und wo das passiert ist, sind viele von seinen Widersachern ins Ausland geflüchtet. Und Grund zu dieser Flucht war ein Gerücht, der König hat eine Namensliste angefertigt. Genau. Mit den Namen von all denen, die sich gegen die Regentschaft von seiner Mutter oder auch gegen ihn selber aufgelehnt haben. Er hat eine Namensliste gemacht und hinter jedem von diesen Namen hat er ein Kreuz gemacht. Das ist dann so gedeutet worden, dass der König all die Männer, die auf dieser Liste stehen, umbringen lassen. Sich wird an ihnen rächen, weil sie sich aufgelehnt haben gegen die Regentschaft von seiner Mutter. Der König hat dann davon erfahren und hat den Geflüchteten mitteilen lassen, sie sollen ruhig wieder ihre Heimat zurückkommen, sie hätten nichts zu fürchten. Ihnen wird nichts Böses widerfahren. Aber was hat denn die Kreuz hinter dem Namen zu bedeuten? Der König hat erklärt, das Kreuz bedeutet nicht den Tod von meinen Feinden. Es soll mich alle Zeit als Kreuz von meinem Erlöser erinnern und mich zur Vergebung bereit machen. Ich finde, die Geschichte zeigt wunderbar, wir selber sind dann vergebungsbereit, wenn wir an das denken, was Jesus uns vergeben hat und wie er das am Kreuz auf Golgatha gemacht hat. Wir sollen uns immer wieder an das Kreuz erinnern, an das, was Jesus für dich und mich getan hat. Dass er für dich und mich gestorben ist. Und das ist das, was uns zur Vergebung bereit macht. Das ist die Grundlage für all die Aufforderungen in Römer 12, 17 bis 21. Es hilft uns, Böses mit Gutem zu besiegen, wenn wir auf das Kreuz von unserem Erlöser schauen. Und genau das zeigt auch Kolosser 3, Vers 13. Dort steht, geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Die Vergebung von Jesus uns gegenüber ist die Grundlage, dass auch wir anderen können vergeben. Genauso wie der König in dieser Geschichte sollen auch wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus tun hat am Kreuz. Und wir können unseren Mitmenschen vergeben, weil Jesus jedem Einzelnen von uns so unglaublich viel mehr vergeben hat. Wir können Böses mit Gutem besiegen, weil Jesus gut ist und weil Jesus in uns Christen lebt. Jesus, der grösste König, Gott selber, hat sich erniedrigt und ist Mensch geworden. Genau das feiern wir an Weihnachten. Jesus, der Sohn Gottes, ist für uns Mensch geworden. Er hat ein perfektes Leben gelebt, ohne Schuld, jederzeit Gottes Wille erfüllt. Und Jesus hat sich entschieden, den Tod am Kreuz auf sich zu nehmen. Und er hat dort am Kreuz nicht nur die Last der Schmerzen ertragen, sondern auch die Last unserer Schuld. Und die Last ist unvorstellbar gross. Egal wie fest auch wir mal leiden in unserem Leben, es reicht nie das Leiden, das Jesus für uns auf sich genommen hat. Weil er all unsere Schuld getragen hat am Kreuz. Er hat es für uns gemacht. Weil keiner von uns von sich aus könnte vor Gott bestehen. Jeder einzelne Mensch ist nämlich schuldig vor Gott. Jeder von uns kennt egoistische Gedanken und Handlungen. Gott ist absolut gerecht und heilig. Aber kein Mensch ist gerecht und heilig. Keiner von uns könnte vor Gott bestehen. Es ist grundsätzlich Trennung da zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen, die auch, wenn wir Gutes tun wollen, immer wieder mal auch Schlechtes tun oder schlecht über andere denken. Wir haben die Vergebung von Gott eigentlich nicht verdient. Das macht die Bibel klar. Wir haben kein Recht auf Vergebung. Kein Recht auf seine Gnade. Aber weil Gott uns geschaffen hat und uns liebt, hat er Jesus auf die Erde geschickt. Um an unserer Stelle den perfekten Gehorsam zu leisten. Jesus, der am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdient hätten. Er, der ohne eigene Schuld war, hat unsere Schuld auf sich genommen. Er ist am Kreuz gestorben, aber nicht im Grab geblieben, sondern hat den Tod besiegt. Jesus ist auferstanden. Und darum, jeder, der Jesus glaubt und vom Leben ohne Gott zum Leben mit Jesus umkehrt, der bekommt von Gott Vergebung für seine Schuld und darf in einer Beziehung zu Gott leben. Und das ist das grösste Geschenk, das es gibt. Gott schenkt uns in Jesus sogar das ewige Leben. Dass wir wissen, wenn das Leben auf dieser Welt mal vorbei ist, werden auch wir auferstehen. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Schönste, was wir je werden erleben. Schöner als alles Schöne auf dieser Welt. Wer sein Leben Jesus anvertraut, hat Frieden mit Gott. Schon jetzt und in Ewigkeit. Wenn wir uns immer wieder an das erinnern, vielleicht auch wenn du schon jahrelang mit Gott unterwegs bist, immer wieder an das erinnerst, ist das das, was auch dich bereit macht, anderen zu vergeben. Wenn wir uns bewusst machen, wie viel mehr Gott uns vergeben hat. Wenn du an Jesus glaubst, bringt das Heilig in Beziehungen, die bis dahin zerstört gewesen sind. Es bringt Heilung in deine Beziehung zu Gott, aber auch in deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Was Jesus dir vergeben hat, schafft die Grundlage, dass du anderen Menschen vergeben kannst. Darum müssen wir uns immer wieder an das erinnern, was Jesus für uns tun hat. Wenn wir daran denken, wie viel mehr Jesus uns vergeben hat, macht es uns vergebungsbereit, unseren Mitmenschen gegenüber. Darum möchte ich den Vers nochmal wiederholen. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Ich wünsche uns, dass der Vers unser Miteinander in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde prägt. Dass wir immer wieder auf Jesus schauen und auch bereit sind, unseren Mitmenschen zu vergeben. Und neben dem klaren biblischen Auftrag, dass wir einander vergeben sollen, gibt es auch noch einen anderen Grund, warum wir vergeben sollen und uns nicht selber rächen sollen. Und ich finde, den Grund hat der Philosoph Francis Bacon sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen. Und ich glaube, er hat recht damit. Wenn du nach Rache strebst, dann ist das, als würdest du deine eigene Wunde offen halten. Sie kann nicht heilen. Du selber kratzt immer wieder dran. Haltest sie offen. Ja, wir denken immer wieder an das, wofür wir uns rächen wollen. Und verhindern Heilung. Und auch darum sollen wir so den Wunsch nach Rache bei Gott ablegen. Weil wir uns selber schaden, wenn wir es nicht tun. Und anderen ihre Vergehen oder ihre Schuld an uns nachtragen. Ja, wie das Wort nachtragen schon sagt, tragen wir nämlich selber die Last, wenn wir jemand anderem etwas nachtragen. Vielleicht weiss die andere Person das nicht einmal. Spaziert da fröhlich pfeifend und wir schleppen das Gepäck hinten rein. Wir sind die, die belastet sind, die eben etwas nachtragen. Was sollen wir stattdessen tun? All unsere Last, unsere Verletzungen und das Unrecht, das uns widerfahren ist, auch den Zorn darüber, sollen wir bei Gott abladen. Ans Kreuz damit. Jesus abgeben. Dass Jesus mitteilt und sagt, nimm die Rachegedanken weg von mir. Heil die Verletzungen bei mir, die die andere Person verursacht hat. Hilf mir, das nicht immer nachzutragen, sondern ich will es dir abgeben. Du bist zuständig für die Rache und nicht ich. Und erst dann können wir auch das Gespräch mit der anderen Person suchen, die uns schuldig geworden ist. Zwar eben nicht, um uns zu rächen, sondern um die Schuld auch klar ansprechen. Mit dem Ziel, dass die andere Person die Schuld auch einsehen darf. Dass sie uns um Vergebung bittet und wir wieder in Frieden mit dieser Person leben können. Ja, damit wir wieder in Frieden miteinander leben können, braucht es Einsicht auf beiden Seiten. Dass uns das nicht immer gelingt, ist aber keine Ausrede dafür, nicht alles, was wir tun können, dafür auch wirklich zu tun. Und wenn du mit jemandem im Unfrieden bist, dann prüf dich selber, ganz ehrlich. Hast du, so wie es dir möglich ist, alles dafür zu tun, mit dieser Person wieder in Frieden zu leben? Gott gibt uns den Auftrag, so wie es uns möglich ist, sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Und ich bin überzeugt, er wird uns auch dabei helfen, den Auftrag umzusetzen. Die Hilfe kann auch darin bestehen, dass Gott dir aufzeigt, wenn es Personen gibt, wo du sollst, um Vergebung bitten für etwas, was du schlecht getan hast, dieser Person gegenüber. Dass Gott dir plötzlich so dich daran erinnert, ah, mit dieser Person bin ich eigentlich noch im Unfrieden. Da könnte ich eigentlich noch etwas tun, um den Frieden zu suchen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, eines, wo Gott mir das aufgezeigt hat. Ich habe leider aus Frust am Sonntag eine Mail geschrieben und dann auch abgeschickt, statt darüber zu schlafen. Und am Montag haben wir dann im Unterricht natürlich prompt das Thema Vergebung gehabt. Und ich habe gemerkt, wie Gott mir zeigt, dass ich mich beim Empfänger von dieser E-Mail entschuldigen sollte. Ich soll entschuldigen, dass ich meine Kritik nicht persönlich, sondern per Mail zum Ausdruck gebracht habe. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und gemerkt, ja, mein Verhalten war falsch gewesen. Und ich habe Gott gedankt, dass er mir das gezeigt hat und bin dann auch zu dieser Person gegangen. Habe mich entschuldigt. Und es hat mich Überwindung gebraucht, aber im Nachhinein bin ich sehr erleichtert gewesen, dass ich da auf Gott gehört habe und das tun habe. Tag später, am Dienstag, habe ich wieder den Eindruck gehabt, als würde Gott mich wieder drängen, nochmals Gespräch zu suchen mit dieser Person. Weil ich habe mich zwar für meine E-Mail entschuldigt, aber nicht für den Inhalt dieser E-Mail, nicht für die harten Worte, die ich in dieser E-Mail gebraucht habe. Ich bin also erneut zu dieser Person, habe mich auch noch für meine harten Worte entschuldigt und habe die Person um Vergebung gebeten. Und sie hat mir erneut recht Überwindung gebraucht. Und ich bin mega froh gewesen, habe ich das erleben, wie Gott mir da auch geholfen hat. Und ich bin mega froh gewesen, dass mir die Person nachher auch ihre Vergebung mir gegenüber ausgesprochen hat. Genauso wie mir hier Gott mein Fehlverhalten aufgezeigt hat und auch schon in vielen anderen Situationen, bin ich überzeugt, kann er auch jedem von euch das aufzeigen, wenn ihr mit jemandem noch im Unfrieden seid. Und es ist mega wertvoll, wenn man auch von Zeit zu Zeit Gott aktiv darum bittet. Zeig mir, wo ich mit jemandem im Unfrieden bin. Gott kann uns dabei helfen, das wieder in Ordnung zu bringen. Wie geht es dir, wenn du über Versöhnung und Vergebung nachdenkst? Vielleicht fällt dir auch gerade jetzt eine Person ein, wo du musst sagen, ja, da bin ich im Unfrieden. Vielleicht sogar jemand, der heute Morgen da ist. Wenn dir jemand einfällt, dann bitte, geh auf die Person zu. Such aktiv den Frieden. Wenn dir deine Schuld bewusst wird, dann bitte Gott um Vergebung und auch die andere Person. Oder wenn jemand an dir schuldig geworden ist, geh auf ihn zu und sprich ihn darauf an. Achte dabei unbedingt darauf, dass du Ich-Botschaften machst, weil vielleicht war es gar nicht die Absicht von der anderen Person, dich zu verletzen. Aber du darfst sagen, schau, so fühle ich mich, das hat es bei mir ausgelöst. Und so auch aktiv den Frieden suchen. Nicht, um die andere Person anklagen, sondern zum Versöhnung anstreben. Manchmal ist es auch so, dass beide Konfliktparteien aneinander schuldig geworden sind. In einem Streit gibt es nicht einfach einen Schuldigen. Und in so einem Fall möchte ich euch ermutigen, bist du der, der den ersten Schritt macht, richtig Versöhnung, richtig Vergebung, richtig Aussprache. Bitte um Vergebung für deinen Anteil vom Streit. Wir werden uns jetzt 3 Minuten Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wo wir mit anderen Menschen und vielleicht auch insbesondere mit Glaubensgeschwistern noch im Unfrieden sind. Bitte Gott, dass er dir aufzeigt, wenn es jemanden gibt, wo du dich entschuldigen sollst, wo du um Vergebung bitten sollst. Vielleicht auch jemanden, wo du merkst, da sind noch Rachegedanken rum, die habe ich noch nicht alle abgegeben. Jemanden, wo du vielleicht auch auf etwas ansprechen sollst, wo du merkst, da ist die Person an mir schuldig geworden, die weiss es vielleicht gar nicht, aber für mich ist es noch nicht gut, für mich ist das nicht geklärt. Dann darfst du auch das klärende Gespräch suchen. Ich möchte euch ermutigen, schiebt das nicht raus, wenn Gott euch jetzt etwas zeigt, sondern macht aktiv Schritt. Vielleicht kannst du es gerade in deinen Predigtnotizen dir aufschreiben oder im Handy eine Erinnerung machen, wenn Gott dir jetzt etwas zeigt, dem heute noch oder in der kommenden Woche auch wirklich nachzugehen. Wenn jetzt Zeit nehmen, wo wir einfach still werden, jeder für sich mit Gott redet. Ja, wenn Gott dir aufgezeigt hat, dass du mit jemandem noch im Unfrieden bist, dann bitte nimm das Reden von Gott ernst. Und sorg mit Gottes Hilfe und eben wie wir gelesen haben, so weit es dir möglich ist dafür, dass du wieder kannst in Frieden und versöhnt leben mit deinen Mitmenschen, besonders mit deinen Glaubensgeschwistern. Und es gibt auch Möglichkeit, nach dem Gottesdienst noch mit jemandem zusammen darüber zu reden, wenn Gott dir etwas aufgezeigt hat. Vielleicht ist es manchmal einfacher, noch, mit jemandem darüber zu reden. Vielleicht mit jemandem den Zorn, der noch rum ist, die Verletzung, die da ist, zu Jesus zu bringen, ans Kreuz. Da werden Leute da sein nach dem Gottesdienst, die haben so einen grünen Bändel um, wo Gebet und Segen draufsteht. Und dann darfst du sehr gerne auf die Person oder auch auf mich oder auf einfach jemanden, wo du denkst, mit der Person wäre es wertvoll, um noch beten, auf die Person zugehen. Und die Möglichkeit nutzen. Mir ist es wichtig, nochmal etwas über Gemeinde zu sagen. Wir lesen in der Bibel, alle Christen gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und als Glaubensgeschwister dürfen wir das hier in der Ortsgemeinde zum Ausdruck bringen. Wir dürfen zum Ausdruck bringen, wir gehören zu Gottes Familie. Gerade heute Morgen treffen wir uns im Namen Gottes. Wir beten Gott miteinander an, beschäftigen uns mit Gottes Wort, wenn wir hören auf sein Reden zu uns. Wir sind füreinander da, beten füreinander, helfen einander. Wir wachsen miteinander im Glauben und wollen miteinander Salz und Licht sein für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und genau so soll es sein. Jesus liebt die Gemeinde, auch wenn sie nicht perfekt ist. Und so wünsche ich uns, dass auch wir die Gemeinde lieben dürfen. Eben weil Jesus sie liebt und weil die Gemeinde unsere Familie ist, als Glaubensgeschwister. Es ist ein Vorrecht, dürfen wir uns so öffentlich treffen, am Sonntagmorgen. Auch unter der Woche miteinander unterwegs sein. Und Gott freut sich riesig, dass du heute Morgen da bist. Ganz viele von deinen Glaubensgeschwistern freuen sich riesig, dass du heute Morgen da bist. Jeder, wo möchte, ist da willkommen. Aber wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann freut sich Gott, freuen wir uns, dass du heute Morgen da bist. Jeder ist willkommen, Gottes Familie kennenzulernen und auch selber Teil von dieser Familie zu werden. Ich wünsche uns, dass wir alle immer wieder Gemeinde als Familie dürfen erleben. Dass wir dürfen erleben, dass wir angenommen sind, dass wir unterstützt werden, getragen werden, wir uns aber auch mit unseren Gaben dürfen einbringen und dürfen andere tragen. Und so möchte ich euch zum Schluss nochmal ermutigen und auch herausfordern. Sucht den Frieden, ganz besonders innerhalb der Gemeinde. Bitt um Vergebung und vergib auch anderen. Durch die Liebe, die wir untereinander haben, soll die Liebe Gottes für alle sichtbar werden. Und so möchte ich zum Schluss der Predigt mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für deine unvorstellbar grosse Liebe, dass du für uns als Kreuz bist, aus Gnade, unverdienter Liebe, Versöhnung geschaffen hast zwischen uns und dem Vater im Himmel. Wir dürfen gerettet werden durch dich, Jesus. Und der Glaube an dich bringt nicht nur Versöhnung in Beziehung zu Gott, sondern schafft auch die Möglichkeit für Versöhnung in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so will ich dich bitten, hilf du uns. Du weißt genau, wie schwer das uns fällt, zu unseren Fehlern zu stehen, uns zu entschuldigen oder auch anderen ihre Vergehen an uns zu vergeben. Wir brauchen deine Hilfe, Jesus, und so bitte ich dich, hilf du jedem Einzelnen von uns. Dort, wo es dran ist, dass wir auf jemanden zugehen und so weit es uns möglich ist, für den Frieden sorgen. Danke, bist du als Friedenfürst in die Welt gekommen, Jesus Christus. Du bist gekommen, um uns den wahren Frieden zu bringen. Und so möchte ich dich auch bitten, dass wir diesen Frieden ganz besonders auch jetzt in dieser Weihnachtszeit dürfen erleben. Hilf uns, dass wir vergebungsbereit sind, wenn wir aufs Kreuz schauen und an deine Vergebung denken. Amen.